Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Ja, das ist eine Art Superlativ der Liebe und ich kenne dieses Gefühl selber, denn ich empfinde so für meine große Schwester. Der Altersunterschied zwischen uns beiden beträgt 3 Jahre. Das ist eine ungeheure Liebe, das trifft einen wie ein Schlag. Und ich sage mir, eine Schwester zu haben, das ist das Glück, was man in einem Leben haben kann.
Voilà, j'ai envie de dire à toute personne qui a une sœur, j'ai envie de dire quelle chance vous avez.
Sie haben eine Stimme aus Frankreich gehört, die von einer großen, sehr großen Liebe unter Schwestern erzählt hat. Und im frankophonen Raum ist sie eine der produktivsten, erfolgreichsten Autorinnen. Amélie Nothomb heißt sie. Die Belgierin und Wahlfranzösin ist mit ihren über 30 Romanen abonniert auf die Bestsellerlisten. Auch bei uns hat sie inzwischen ein großes Publikum, das sich bestimmt auch auf diesen neuen Roman freut. Das Buch der Schwestern eben. Jetzt ist es ganz frisch auf Deutsch erschienen. Und wir hatten die Freude, uns mit der Autorin darüber zu unterhalten. Unser Gespräch mit Amélie Nothomb gleich hier in der Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Im französischen Raum ist sie ein Star, die belgische Schriftstellerin Amélie Nothomb. Seit 1992 veröffentlicht sie wirklich jedes Jahr einen Roman, der zuverlässig dann die Bestsellerlisten stürmt. Zuletzt hatte sie großen Erfolg und sogar Schlagzeilen gemacht mit einem Buch über ihren Vater, einen Diplomaten, der in den 60er Jahren im Kongo nur knapp tödlichen Schüssen entging. Ihr neuer Roman, der seit gestern auf Deutsch im Handel ist, beschäftigt sich wieder mit einer Familie, diesmal mit der Liebe zwischen Schwestern. Und so heißt das Buch auch, das Buch der Schwestern. Letzte Woche waren wir mit Amélie Nothomb verbunden in Paris. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Bienvenue und bonjour, Madame Nothomb.
Bonjour.
In Ihrem Buch lernen wir eine Familie kennen, in der die Eltern extrem verliebt ineinander sind. Und das klingt erstmal sehr romantisch, aber wie erleben das denn dann die beiden Kinder, die ja im Zentrum Ihres Romans stehen?
C'est une situation terrible pour les enfants.
Das ist eine für Kinder absolut schreckliche Situation. Also sie haben Eltern, die so etwas wie eine Festung bilden, die sich selbst genügen. Das mag für sie als Paar wunderbar sein, sich so zu erleben. Das mag stimmig sein, aber für Kinder ist es absolut schrecklich und auch nicht normal. Also die erleben da, wie eine Liebe unter ihrer Nase zelebriert wird. Und das ist auch störend und das ist einem unangenehm. Ich selber habe eine solche Situation zu Hause nicht erlebt. Ich habe Liebe bekommen, aber ich habe Freunde, denen es so ergangen ist, die sich ausgeschlossen fühlten von der Liebe ihrer Eltern, die so aufgewachsen sind. Und unter solchen Umständen groß zu werden, das ist wirklich etwas sehr, sehr Schwieriges.
Et qui m'ont garanti que c'était très, très difficile de grandir dans de telles circonstances.
Tristan ist ihre Hauptfigur, ein brillantes Mädchen, das sich schon als Kleinkind in Wörter verliebt, sich ganz früh selbst das Lesen und Schreiben beibringt. Das sind wirklich meine Lieblingsszenen auch in ihrem Roman. Tristan verheimlicht nämlich diese enormen Fähigkeiten dann ganz geschickt vor ihren Eltern. Aber warum denn eigentlich?
Sie wird diese Fähigkeiten, die sie besitzt, vor ihren Eltern verstecken, weil sie spürt, dass diese Eltern sich überhaupt nicht dafür interessieren. Die interessiert das Lesen und Schreiben nicht. Sie halten ihre Tochter für ziemlich exzentrisch und denken, ja, die will einfach nur Aufmerksamkeit erzielen, erschinden geradezu bei uns, aber das interessiert sie nicht. Sie leben diese extreme Liebe und versinken darin.
Ils en seraient extrêmement agacés.
Als die kleine Schwester Letizia dann zur Welt kommt, ist das für Tristan ja ein Geschenk des Universums, muss man es schon nennen. Sie beschreiben, Frau Nothomb, die Liebe zwischen den Mädchen als eine nur für die beiden hörbare Musik, die nie mehr verstummen sollte. Da sieht man direkt wie in einem Liebesfilm die Blütenblätter rieseln, wenn ich diese Zeilen lese. Ging es Ihnen darum, ja auch so wirklich so einen sehr, sehr romantischen Superlativ der Liebe so zu formulieren?
Oui, il s'agissait de formuler.
Ja, das ist eine Art Superlativ der Liebe und ich kenne dieses Gefühl selber, denn ich empfinde so für meine große Schwester. Der Altersunterschied zwischen uns beiden beträgt 3 Jahre. Das ist eine ungeheure Liebe, das trifft einen wie ein Schlag. Und meine Schwester sagt mir, ihre erste Erinnerung ist die, sie nimmt mich in den Armen meiner Mutter nach der Geburt war, also im Krankenhaus noch. Ich erlebe das genauso. Ich fühle so für sie. Ich bewundere meine Schwester. Ja, ich kann sagen, ich vergöttere sie. Dieses Gefühl, was ich von Beginn meines Lebens in mir trage, das hat eigentlich nie aufgehört. Und ich empfinde immer noch die gleiche Liebe und Zuneigung, Nähe zu meiner Schwester seit jeher.
Und also war dann diese enge Beziehung, die Sie beide haben, der Ausgangspunkt für diesen Roman, die Inspiration dazu?
C'est l'un des points de départ. Il y a deux points de départ au livre des sœurs. Donc la situation.
Es ist einer der Gründe. Der erste hat damit zu tun, dass es dieses Elternpaar gibt, das sich so abschirmt und wie eine Festung vor sich hinlebt und existiert. Ich habe mich gefragt, wie hätte ich überleben können, wenn ich in eine solche Familie hineingeboren wäre. Aber ich hatte halt eine Schwester. Und eine Schwester zu haben, das ist das Mittel, mit dem man überlebt, wenn man eigentlich nicht gewollt oder wahrgenommen wird. Ich habe später im Laufe meines Lebens natürlich Frauen, Schwestern getroffen, die sich nicht mögen, die sich sogar verabscheuen. Das war ein regelrechter Schock für mich. Gott sei Dank geht es mir anders. Ich sage mir, eine Schwester zu haben, das ist das Glück, was man in einem Leben haben kann.
Voilà, j'ai envie de dire à toute personne qui a une sœur, j'ai envie de dire, quelle chance vous avez.
Bleib mir nochmal bei der Elterngeneration, Frau Nothomb. Mutter Nora und deren Schwester wiederum, Tante Bobette, das sind zwei sehr gegensätzliche Charaktere und da herrscht eben keine Schwesternliebe zwischen diesen beiden. Die eine schaut auf die andere wirklich herab und unten steht die Bobette. Sie hat 4 Kinder von unterschiedlichen Vätern, lebt von Sozialhilfe, verbringt den ganzen Tag vor dem Fernseher. Tristan aber vergöttert ihre Tante. Warum denn dies?
Stimmt, Tristan bewundert, verehrt, liebt ihre Tante Bobette. Und sie liebt sie, weil diese Frau selber so viel Liebe in sich hat. Das stimmt, sie ist ein Sozialfall. Aber das macht ja nicht ein ganzes Leben aus. Tristan ist schockiert, weil sie natürlich wahrnimmt, dass ihrer eigenen Mutter die Liebe für ihre Kinder fehlt, dass ihre eigene Mutter auch für ihre eigene Schwester keine Gefühle hat. Und in gewisser Weise wollte ich da etwas kompensieren, denke ich, im Schreiben. Tristan liebt ihre Tante einfach umso mehr.
Tristan ist nun eher ein scheues Kind, immer von Selbstzweifeln geplagt. Sie hat auch immer Angst, eine graue Maus zu sein. Jetzt die jüngere Schwester Letizia, das ist ein ganz anderer Typ. Die hat richtig Feuer und das lässt sie raus beim Musikmachen. Sie gründet als Kind schon eine Rockband, sie selbst als Sängerin, gleichzeitig an der Gitarre, die große Schwester Tristan am Bass und die Cousine, die spielt auch noch mit am Schlagzeug, so eine richtige Girl-Power-Band, bis allerdings die Cousine an Magersucht erkrankt und ja, all ihre Kraft verliert. Warum, Madame Mouton, muss das so sein? Diese Krankheit, die taucht immer wieder in ihren Romanen auf.
C'est une maladie que j'ai vécu au.
Ja, das hat damit zu tun, dass ich selber an dieser Krankheit gelitten habe. Ich war 13,5, als ich magersüchtig wurde. Ich wäre fast gestorben. Damals gab es so gut wie keine Heilung. Ärzte wussten nicht recht damit umzugehen, Eltern auch nicht, ich selber nicht. Es ist ein Wunder, dass ich heil daraus gekommen bin und das überlebt habe. Ich weiß selber nicht, wie. Und natürlich hat die Magersucht meine Persönlichkeit stark geprägt. Heute gibt es viele Menschen, die an Magersucht leiden. Ich korrespondiere, ich schreibe Briefe mit Anorektikern. Das sind Menschen, die in Gefahr sind. Und ja, es war geradezu unvermeidlich, dass ich dieses Thema immer wieder bearbeite und aufbringe in meinen Büchern.
Jetzt eben auch im Buch der Schwestern dreht sich nicht nur alles um die Liebe, sondern eben auch um Krankheit, um Tod, um Fragen von Schuld, ganz große Themen. Auch, Madame Nothomb, haben Sie auch deshalb vielleicht diesen geradezu biblischen, alttestamentlichen Titel gewählt, das Buch der Schwestern?
Oh, vous me faites tellement plaisir. Enfin, quelqu'un qui...
Ja, endlich hat mal jemand diesen Bezug hergestellt. Das freut mich ungemein. Ja, ich rekurriere auf das Buch der Könige. Meine Bücher kommen einfach daher. Die wirken leicht geschrieben, aber sie behandeln immer schwere, furchtbare Themen.
Donc, vous avez très, très bien analysé le titre de mon livre.
Ihre Heldin, Tristan, die schon als Kind das Lesen ja liebt, studiert später auch Literatur an der Sorbonne in Paris. Das Jerusalem der französischen Literatur nennen sie die Stadt und schreiben, in jeder Geschichte, auch wenn sie ganz woanders spielte, war Paris der neuralgische Punkt. Ist das auch der Grund, an dem Sie in Paris leben, Madame Nothomb, und nicht ja, in Belgien, wo Ihre Familie herkommt?
Ja, ich habe das nicht unbedingt entschieden. Ich habe nicht wirklich die Wahl gehabt, würde ich sagen. Das war keine freie Wahl. Aber wichtig ist für mich, dass mein Verlag, Albert Michel, seinen Sitz in dieser Stadt hat. Und ich habe hier eine Liebe getroffen. Also es sind schon mal zwei sehr gute Gründe, in dieser Stadt zu bleiben. Seitdem ich hier lebe, aber ist es tatsächlich so, ich spüre jeden Tag Paris. Ja, das ist das Jerusalem der Literatur. Und ich beglückwünsche mich tagtäglich dazu, in dieser Stadt zu leben.
Je dois dire que je me félicite tous les jours de vivre dans cette ville.
Apropos Schreiben, von Ihnen erscheint nun seit 1992 wirklich jedes Jahr zuverlässig ein neuer Roman, Frau Nothomb. Das Ergebnis also wirklich einer riesigen Schreibdisziplin. Ich habe gelesen, das gehört für Sie auch jeden Tag zur Routine. Sie stehen immer sehr früh auf und verbringen dann ein paar Stunden am Schreibtisch, so ab 4 Uhr morgens. Also um die Zeit wäre ich noch zu keinem klaren Gedanken in der Lage. Sie schon?
C'est en effet une discipline extrême que dans laquelle je vis depuis maintenant 35 ans.
Ja, ich bin schon extrem diszipliniert und das seit 35 Jahren. Ich besitze übrigens kein Büro, kein Schreibzimmer, sondern ich schreibe in der Küche ab 4 Uhr morgens. Mir geht's übrigens wie Ihnen, Herr Scholl. Also ich quäle mich auch aus dem Bett. Das fällt mir nicht leicht. Ich stehe aber jeden Tag um 4 Uhr auf. Das ist schon so etwas, als wenn man gegen die Natur handelt. Aber ein halber Liter starker Tee reicht dann doch. Also wenn ich den getrunken habe, bin ich fähig, mich zu konzentrieren und zu schreiben. Diese Methode funktioniert wirklich.
Lassen Sie uns noch einmal auf Ihren Roman zurückkommen, Frau Nothomb. Selten geht es in Ihrer Literatur um Politik, aber in diesem Buch erfahren wir, dass die drei Söhne von Tante Bobette sich als junge Erwachsene dem rechten Front National anschließen. Und zwar ausgerechnet, nachdem Tristan sie ermutigt hat, sich doch politisch zu informieren und zu engagieren. Und ihre Heldin ist natürlich jetzt furchtbar erschrocken darüber, wozu ihr Ratschlag geführt hat. Mit was für Gefühlen denken Sie jetzt an diese Szene angesichts des Wahlerfolgs der Partei von Marine Le Pen kürzlich bei den Europawahlen?
Ça me terrifie.
Also das jagt mir einen absoluten Schrecken ein. Ich habe diese Szene 2022 geschrieben und damals schon war das ein drängendes Problem natürlich. Das haben wir seit Jahren, dass der Rassemblement erstarkt. Es ist einfach alles noch schlimmer geworden mit der Auflösung des Parlaments und den Neuwahlen, die jetzt am 30. Juni anstehen. Das ist der absolute Horror und das große Erschrecken, was ich spüre. Ich kann einfach nur darauf setzen und hoffen, dass die Franzosen eine vernünftige Wahl treffen und dass sich in den Ergebnissen dieser Wahl niederschlägt.
Zum Schluss, Madame Nothomb, muss ich mich doch ein wenig bei Ihnen beklagen, dass Sie nämlich mir und Ihren anderen Leserinnen und Lesern offenbar etwas ja, Wunderschönes vorenthalten haben in Ihrem Buch. Die beiden Schwestern, die schreiben sich nämlich als Erwachsene Briefe voller Liebe, aber es heißt dann hier, wer anderen einen Liebesbrief, den er geschrieben oder erhalten hat, lesen lässt, erweist sich als einer solchen Gnade unwürdig. Und so lesen wir diese Briefe eben nicht, diese fiktiven Briefe. Meinen Sie nicht, da hätten Sie uns doch einen kleinen Einblick gewähren können? Wäre doch zu schön gewesen.
Aber die sind doch nicht komplett erfunden und fiktiv. Meine Schwester und ich, wir schreiben uns wirklich so viele Liebesbriefe. Die sind erhalten. Natürlich fließt viel darin ein.
Merci beaucoup, Madame Nothomb, pour cette conversation à Deutschlandfunk Kultur.
Merci infiniment.
Und das Buch der Schwestern. Der Roman von Amélie Nothomb ist jetzt auf Deutsch im Diogenes Verlag erschienen, in der Übersetzung von Brigitte Grosse. 160 Seiten kosten 23 Euro. Und unsere Unterhaltung mit Amélie Nothomb haben wir in der letzten Woche aufgezeichnet. Geholfen bei dieser Übersetzung hat Sigrid Brinkmann, auch ihr besten Dank. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt in Barcelona literarisch spazieren gehen, in Spanien, mit Chita Robert, einer jungen spanischen Schriftstellerin, die mit ihren 28 Jahren schon viel geleistet hat an der Elite-US-Universität Princeton. Da lehrt sie vergleichende Literaturwissenschaften, promoviert nebenher, spricht 7 Sprachen und kündigt an, dass die nächste, die 8., Deutsch sein wird. Und um Sprachlichkeiten und ihre Verwirrungen, da geht es nun auch in Chita Roberts erstem Roman, der jetzt auf Deutsch unter dem Titel Die Unordentlichen erschien. Ist. Tobias Wetzel hat sich mit der Schriftstellerin verabredet zu einem Gang eben durch Barcelona.
Chita Robert taucht lächelnd und mit wachen Augen im Zentrum Barcelonas auf. Es ist ihre Geburtsstadt, aber auch ihre Heimat, ihr Zuhause.
Das ist seltsam. Zurzeit schreibe ich eine Kolumne für eine spanische Zeitung und mein letzter Text handelte genau von dieser Frage, wo mein Zuhause ist. Mein Vater ist vor einem Jahr gestorben. Wir haben sein Haus ausgeräumt. Dieses Zuhause gibt es also nicht mehr.
Ihre Eltern, die Schriftstellerin Luisa Castro und der Philosoph Javier Robert de Ventos, trennten sich, als Chita noch ein Kleinkind war. Sie wuchs zuerst bei ihrer Mutter in Galizien, später in den USA auf. Mit 15 kehrte sie nach Barcelona zurück. Damals wurde gegenüber von der Wohnung ihres Vaters ein Gebäude errichtet, erinnert sich Robert in ihrer Kolumne. Nun ist das Gebäude abgerissen und mit ihm ein Stück Heimat. Der Buchhändler erkennt sie aber immer noch, wenn sie den Laden betritt. Das Zuhause ist in den Blicken bewahrt, schreibt Chita Robert. An unserem Treffpunkt in Barcelona, einem Grand Hotel, ist eine Sirene zu hören. Ganz so wie zu Beginn in Chita Roberts Debütroman »Die Unordentlichen«. Denn da versammeln sich Schaulustige und ein Krankenwagen vor solch einem Hotel.
Ich habe mir beim Schreiben ein Luxushotel wie dieses hier vorgestellt. Mein Buch spielt allerdings ein wenig mit der Gattung des Schlüsselromans. Vieles ist verschlüsselt, lässt sich aber nicht entschlüsseln, denn es ist vor allem erfunden.
Im anfangs überhaupt rätselhaften Roman erinnert sich die erwachsene Ich-Erzählerin Virginia an noch unbeschwerte Tage mit 17, wie sie damals mit ihrem Vater, einem Philosophen, in eine namenlose Stadt im Norden Spaniens reist, in der man Barcelona zu erkennen glaubt. Der Vater ist mit einem befreundeten englischen Wissenschaftler und dessen Frau verabredet, mit den Cops. Deren Sohn Bertrand tut so, als wäre er zwischen zwei Autos vor dem Hotel eingeklemmt und gibt Unverständliches in mehreren Sprachen von sich. Was aussieht wie ein Unfall, ist in Wirklichkeit eine Performance, erklärt Vater Kopp. Sein Sohn sei Künstler. Ein offensichtlich geistig behinderter junger Mann, ein Künstler? Ist das möglich? Fragt sich die Ich-Erzählerin. Sie findet Bertrand zuerst abstoßend, nach und nach aber weckt er ihr Interesse.
A veces me parece que lo único que me interesa.
Manchmal denke ich, dass mich in der Literatur wie im Leben nur eines interessiert, das Anormale, das Seltsame, das, was die meisten Menschen, die ich beobachte, vermeiden oder glatt zu bügeln versuchen. Wir Schriftsteller legen wohl unser Hauptaugenmerk auf Menschen, die wie die Falte eines ansonsten glatt gebügelten Hemdes sind.
Bald lernt Virginia, Bertrand etwas zu verstehen und somit auch ein wenig zu enträtseln und fühlt sich sogar von ihm sexuell angezogen. Die Ich-Erzählerin sieht außerdem in Bertrand ihren Vater gespiegelt, denn der wird ein Jahr nach dem Aufenthalt in Nordspanien dement und selbst zu einem Normabweichler wie Bertrand. Das erklärt den melancholischen Ton der erwachsenen Erzählerin, die weiß, was ihr junges Ich noch nicht wissen kann. Schon als Kind habe sie sich für kranke und andere anormale Menschen interessiert, die subtil ausgegrenzt worden seien, erzählt Chita Robert.
Dieses Interesse hat sich noch verstärkt, als ich die Demenz meines Vaters miterlebt und ihn gepflegt habe. Das Gehirn beginnt zu schrumpfen und sich abzukoppeln. Und dann behandeln einige diesen intelligenten Menschen mit 80 Jahren Lebenserfahrung wie ein Kleinkind. Aber er ist kein Kleinkind. Seine Sprache und sein Verhalten ändern sich nur. Es ist eine sehr traurige und grausame, aber auch heilige Erfahrung.
Es ist eine experiencia muy triste, muy cruel, pero también sagrada.
Kurz bevor wir uns verabschieden und Chita Rubert im Zentrum Barcelonas verschwindet, noch einmal die Frage nach dem Zuhause. Ist es mittlerweile Princeton, wo sie lebt und ihre literaturwissenschaftliche Doktorarbeit schreibt? Oder ist es England, wo sie studiert hat? Oder doch Barcelona?
Einige Menschen sagen, sie fühlten sich keinem Ort zugehörig. Ich fühle mich dagegen vielen Orten zugehörig. Ich passe mich an alle möglichen Orte an. Es gibt diesen Film von Woody Allen, Selig. Ich bin selig. Wie er verwandle ich mich.
Ein Woody Allen-Fan ist die spanische Schriftstellerin Chita Rubert. Auch noch ihr Roman Die Unordentlichen ist jetzt im Bertelsmann Verlag veröffentlicht in der Übersetzung von Friederike von Kriegern. Übrigens ist Chita Rubert derzeit in Deutschland. Heute Abend liest sie in Berlin und morgen in München.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir auf die Literatur einer Französin, die einen ganz berühmten Namen trägt, Emmanuel Guattari. Ihr Vater nämlich war Félix Guattari, einer der weltweit bekanntesten Psychoanalytiker, der zusammen mit dem Philosophen Gilles Deleuze in den 1980er Jahren geradezu intellektuellen Kultstatus innehatte. Félix Guattari war Zeit seines Lebens auch praktischer Therapeut in der psychiatrischen Klinik Laborde. Und das ist wichtig, wenn wir jetzt das neue Buch der Tochter Emmanuel in Händen halten, New York, Little Poland. Unser Kritiker im Studio ist Peter Obernhalle. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Emmanuel Guattari ist 1964 zur Welt gekommen, aufgewachsen eben in Laborde, jener Klinik. Darüber hat sie schon geschrieben in einem früheren Buch, Die Kinder von Laborde hieß das. Wie müssen wir uns denn diese Kindheit vorstellen?
Ja, diese Klinik war eine Art Patientenkollektiv, im Grunde eine antipsychiatrische Klinik. Das heißt, die Kranken waren grundsätzlich frei. Sie hatten sinnvolle Beschäftigungen, was manchmal zu amüsanten Szenen führt. Zum Beispiel werden sie, die Kinder des Personals werden von den Kranken in die Schule gebracht. Und das ist manchmal sehr amüsant. Beziehungsweise es gibt Orte, die beziehungsstiftend sind, wie die Küche. Sehr wichtig ist die Sprache. Es wird sehr viel gesprochen und zwar in einer sehr ausgesuchten, das heißt ernstgenommenen Sprache.
Und mit dieser Erfahrung als Hintergrund, wie wichtig war das für Emmanuel Guattari als spätere Schriftstellerin?
Ja, durch ihre Kindheit und Jugend in dieser Klinik ihrer Eltern, denn auch die Mutter hat dort gearbeitet und Félix Guattari, der war sogar Leitender, also der Leiter der Klinik, hat sie diesen besonderen Blick für das Nicht-Normale oder sagen wir besser, das Nicht-Normale war die Normalität. Sie sagt irgendwann mal, die Bewohner spielten für uns keine Rolle. Sie waren da und wir auch. Also selbstverständlicher geht es ja nicht mehr aus der Sicht des Kindes. Als sie dann Jugendliche wird in einem Folgebuch von den Kindern, nämlich Himmel über der Loire, da spielt die Welt außerhalb natürlich eine größere Rolle. Und sie schreibt sehr rätselhafte Sätze, die manchmal wie Seufzer sind. Eins lese ich Ihnen vor. Die gewaltige Woge des Winzigen, das ist auch sehr schön übersetzt, also dieses rollende Weh.
Soweit also der Einfluss dieser Sozialisation. Was ist denn New York, Little Poland nun für ein Buch geworden?
Ja, das Aufwachsen unter den Verrückten, wie sie selber sagt, hat natürlich entscheidende Auswirkungen auf die ganze Wahrnehmungsweise. Sie hat einen besonderen Blick, der hier in New York, wo sie sich übrigens in den 80er Jahren, da spielt dieses Buch, aufhält und auch Jobs annimmt, ihr Blick also vom allgemein touristischen Blick abrückt und dadurch eben auch verrückt ist. Sie hat ja diese geübte Sicht auf die Außenseite, auf das Nicht-Normale als Normalität. Alles und alle gehören dazu. Oft genug verirrt sie sich in gefährliche Gegenden, ohne es zu ahnen. Dann ist die Naivität tatsächlich ein Schutz für sie. Und ihre Streifzüge durch New York sind wie eine Art Passage, ein Durchgang. Und am Ende des Durchgangs ist sie eine andere Person.
Wie schreibt Emmanuel Guattari? Wie würden Sie ihren Stil beschreiben?
Sie geht sofort in medias res. Sie hält sich nicht lange bei der Vorrede auf. Ihre kleinen Bücher bestehen wie aus Tupfern, also impressionistisch. Es entsteht zwar keine fließende Geschichte, wie bei Hermann Bang zum Beispiel, um einen ganz großen Kollegen zu nennen, aber die einzelnen Teile zusammen ergeben doch ein vollständiges und vorstellbares Bild, ein zusammenhängendes Porträt eines Ortes, den irgendwie schon alle gehört haben, natürlich New York, und alle meinen ihn zu kennen. Aber sie stellt ihn dar als magischen Ort, befremdlich, aber auch witzig und sehr lebensklug.
Und was ergibt sich dann, Herr Urban-Halle, daraus, aus diesen fragmentarischen Beobachtungen in dieser Diktion eben? Was für eine Literatur entsteht da?
Ja, was ist das für eine Literatur? Also es ist kein Roman, es ist auch keine Dokumentation. Man könnte es mit einem Tagebuch vergleichen, das ja auch fragmentarisch geschrieben ist, mit leichten fiktiven Elementen. Die einzelnen Einträge sind für sich zu lesen, aber im Ganzen entsteht doch, oder das zusammen ergibt es doch ein Ganzes, also flüchtige Momente, die durch die Niederschrift nicht mehr flüchten können und dadurch im Gedächtnis bleiben. Also für mich war das wirklich eine Entdeckung.
New York, Little Poland, das neue Buch von Emmanuel Guattari. Es ist wie die früheren Bücher im Verlag Turia und Kant erschienen, aus dem Französischen übersetzt von Françoise Hünec und Arabelle Soumont. 91 Seiten kosten 14 Euro und Peter Urban-Halle hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank dafür. Mehr dazu lesen Sie wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de. Und nun holen wir uns wieder Lektüre-Tipps von unseren Freundinnen und Freunden aus dem bundesweiten Buchhandel. Und heute telefonieren wir deshalb nach Hamburg mit Pascal Matthäus, der dort die Buchhandlung Wassermann leitet. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Matthäus.
Moin, hallo.
Kommen wir gleich zu Ihrer ersten Empfehlung. 16:0 heißt eine Erzählung von Dietmar Suess. Da vermute ich jetzt aber stärkstens einen aktuellen Bezug, Herr Matthäus. Geht es tatsächlich um Fußball?
Ganz aktuell sozusagen, nur viel besser. Also wir haben jetzt 5:1 gegen Schottland gehabt, 2:0 gegen Ungarn und 1:1 gegen die Schweiz. Ja, es hat auch schon mal ein 7:1 gegen Brasilien gegeben für die Nationalmannschaft. Aber der höchste Sieg der Geschichte ist eben das 16:0 über Russland in der Trostrunde des Olympischen Turniers bei Olympia 1912. Und davon handelt eben diese Erzählung.
Und was ist da so toll für Sie?
Also es ist ein unheimlich unterhaltsamer Blick in das Kaiserreich, eher so in so einer Alltagskultur. Es erzählt also Atsch Werner, der Torwart dieser DFB-Elf, Schornsteinfeger aus Kiel, fragt sich, lässt mich mein Meister überhaupt mitfahren nach Olympia? So richtig Lust hat er nicht. Gegen Hassel Diekstam, wenn er mit Holstein da antritt, kommen eh mehr Zuschauer als zum Olympischen Turnier. Und Fußball ist eben nicht diese Glitzerwelt, die sie heute ist, Riesenmedienspektakel, sondern eine Randsportart. Und der Dietmar Suess hat das wunderbar eingefangen. Auch wirklich ironisch, kunstvoll, ganz toll.
Also ein schönes historisches Begleitbuch zur EM zwischen den Spielen. 16:0, die Erzählung von Dietmar Suess im Transit Verlag erschienen. Und jetzt wechseln wir das Genre und das Publikum, denn für ganz junge Leserinnen und Leser soll die Kid-Story sein. Von der Steinzeit bis heute die Weltgeschichte aus Kindersicht, geschrieben von der israelischen Autorin Tamar Weiss-Gabay. Was ist das für ein Buch, Herr Matthäus? Man denkt, sowas gibt's schon oft, ne? Was macht es für Sie so besonders?
Ach, also ich denke eben, die Weltgeschichte aus Sicht von Kindern ist schon doch ein verdienstvolles Unternehmen. Ja, klar, irgendwie Minderheiten, die oft nicht gesehen worden sind in der Geschichtsschreibung insgesamt. Und Kinder kommen dann doch gar nicht so oft vor. Zumal man ja eben versucht in diesem Buch, es ist ein bisschen, wenn Sie so wollen, Harari für die Grundschule. Das ist natürlich einfach nicht so ganz leicht, über zu sagen, wie hat sich eigentlich der Alltag von einem Kind in der Steinzeit angefühlt. Die hat also hervorragend recherchiert, hat alles zusammengetragen, was in der Forschung bekannt ist über die jeweiligen Epochen, und dann aber auch die Fantasie spielen lassen, um Geschichten zu erzählen, wie es gewesen sein könnte für diese Kinder. Und ich glaube, dass das die Fantasie von Lesenden jungen Alters wirklich anregen kann, dass das so ein Bewusstsein für geschichtliches Denken einfach schafft und richtig viel Spaß macht.
Und im Verlag Fischer und Sauerländer ist die deutsche Ausgabe dieser Kid-Story von Tamar Weiss-Gabay veröffentlicht. Und nun kommen wir noch zu einem Romantipp von Ihnen, Herr Matthäus, über den ich mich persönlich sehr freue, denn vor einiger Zeit habe ich hier ein Gespräch mit der zauberhaften Simone Meyer aus der Schweiz geführt über ihren Van Gogh-Roman Die Entflammten, nämlich, den ich ganz toll finde. Und Sie haben den Roman anscheinend auch für sich entdeckt. Erzählen Sie uns allen nochmal, worum es da genau geht.
Ich finde ihn wirklich fantastisch und berauschend, hat irgendjemand schon darüber gesagt, mit Recht. Also was die Kunst anrichten kann, was die Kunst Menschen bedeutet. Van Gogh wird also eigentlich nur von der Seite aus gezeigt. Es geht um seine Schwägerin, Jo van Gogh-Bonga, die also diesen Maler, den kein Mensch kannte, als er starb, überhaupt erst bekannt gemacht hat, indem sie wahnsinnig für ihn trommelte, sich mit der ganzen Welt sozusagen in Verbindung setzte und immer wieder für diesen Maler versuchte eben etwas herauszuholen. Sie hat ihn eben dann bekannt gemacht. Und das Tolle ist, dass es eben ein Roman ist, eben über die Kunst. Das heißt, einmal ist es nicht nur das Werk, Kunst ist auch der Prozess ihres Entstehens. Und es geht um diese Entstehungsbedingungen von Kunst. Ja, es sind mehrere Menschen, die immer in so einem Netzwerk eigentlich auch zusammenhängen. Das ist total faszinierend. Es verkitscht das eben nicht. Ja, Kunst lebt nicht von alleine und wir freuen uns alle daran, sondern sie wird sich abgerungen und es leiden auch Menschen darunter. Dennoch hat sie was ganz Belebendes und all diese Widersprüche werden da wirklich gezeigt. Ich finde es einen ganz hervorragenden Roman.
Und man lernt auch so viel über die Van Gogh-Rezeptionen, dass sie die Postkarten erfunden hat, ja, wo die Van Gogh-Motive drauf sind. Also ich war da auch ganz betört von diesem Buch. Die Entflammten, der Roman von Simone Meyer, jetzt im Verlag Kein und Aber. Aber Sie haben, glaube ich, Simone Meyer demnächst bei Ihnen in der Buchhandlung, ne, oder?
Ja, wunderbarerweise am 4. Juli bereits. Ne,
habe ich doch gelesen.
Genau, richtig. Im Bagheer-Museum im Jenischpark allerdings wird es sein. Wir gehen da raus und haben also bei Eduard Bagheer sozusagen in seinem Museum dann die Möglichkeit, über diesen wunderbaren Kunstroman zu reden.
Das ist aber auch eine hübsche Idee. Apropos Veranstaltung, Herr Matthäus. In den letzten Jahren war ja immer im Spätsommer großes Literaturfest in Hamburg, das Harbourfront Festival. Das muss dieses Jahr leider ausfallen. Und Sie, Herr Matthäus, springen sozusagen ein, haben ein eigenes Festival auf die Beine gestellt im September. Was wird denn da alles passieren, zu hören, zu lesen sein?
So ist es. Wir haben uns gesagt, so kann es irgendwie nicht bleiben. Literatur hat ihren Platz im Herbst und wir haben jetzt wirklich ein tolles Programm aufgefahren, haben fantastische Autoren und ich glaube auch besondere Spielstätten. Wir werden mit Stepan Twardoch, der diesen grandiosen Roman Kälte gerade bei Rowohlt vorgelegt hat, in der Friedhofskapelle in Blankenese sein. Uli Wickert wird unten im Blankeneser Segelclub an der Elbe mit uns über sein neues Frankreich-Buch sprechen, das dann im Herbst erscheint. Worauf ich mich besonders freue, Andrew O'Hagan, ein schottischer Schriftsteller, der bei uns noch nicht besonders bekannt ist, in England aber durchaus sehr wahrgenommen wird, wird mit uns im Elbe Filmtheater sein. Mito Sanyal kommt, dann haben wir noch ein Quartett, also ein literarisches Quartett klassischer Form, an dem die Schriftstellerin Katharina Hagener unter anderem teilnehmen wird. Mhm. Ein ganz buntes Programm, auf das wir uns sehr freuen.
Und einen Preis soll es auch noch sogar geben, den Sie ausloben.
Genau so ist es, denn wir dachten, wenn wir das machen, dann machen wir das nicht nur für uns und weil wir uns an Literatur freuen, sondern wir können auch die Debütantinnen des Jahres nicht im Regen stehen lassen, die ja eben auch immer, es gab immer einen Preis beim Harbourfront Festival für das beste Debüt des Jahrgangs und das haben wir gesagt, das müssen wir auch, da müssen wir uns auch einbringen. Es wird ein mit 5.000 € dotierter Debütpreis sein und auch das wird eine Veranstaltung, wo dann die Nominierten, die Jury ist gerade sehr daran, also Kandidatinnen zu diskutieren im Blankeneser Segelclub am 14. September. Lesen werden und einer wird dann diesen bekommen.
Also vom 5. bis zum 18. September dieses Festival in Hamburg, organisiert von Pascal Matthäus, wahrscheinlich mit vielen Kollegen und Kolleginnen, ne, denke ich mir.
Ganz genau. Ganz
und
genau.
Der Buchhandlung Wassermann im Zentrum. Viel Erfolg dafür und schönen Dank jetzt auch für Ihre Buchempfehlungen. Auf bald hoffentlich, Herr Matthäus.
Ganz herzlichen Dank, sehr gerne.
Es ist wieder soweit. Die Literaturwelt schaut nach Österreich an den Wörthersee, wo in Klagenfurt heute Abend der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2024 beginnt. Aus unserer Lesart-Redaktion haben wir Wiebke Poromka auf die wohl schönste Klassenfahrt des Literaturbetriebs geschickt. Sie wird uns berichten, wer von den 14 Eingeladenen mit seiner oder ihrer Lesung überzeugt, wen die Jury verreist oder wen sie lobt und preist. Hallo Wiebke.
Guten Morgen.
Wir erwischen dich auf einer Zwischenstation, die du gerade in Wien machst. Gleich geht's zum Zug nach Klagenfurt. Ist allein schon die Reise an den Wörthersee etwas, auf das du dich freust?
Ja, das ist ja eine Reise in eine fünftägige Leseklausur und in ein fünftägiges Gespräch über Literatur, das im ORF-Theater stattfindet, aber natürlich auch jenseits der eigentlichen Bühne. Da gehen die Diskussionen weiter. Das ist ein großes Privileg, dass es Raum dafür gibt. Und insofern, ja, ich bin hier gerade ganz erfreut auf dieser Reise dorthin.
Heute Abend geht es eben los mit der Eröffnung. Da wird im Losverfahren ermittelt, in welcher Reihenfolge die Lesenden antreten. Auf wen bist du denn besonders gespannt?
Ich könnte gleich eine ganze Reihe von Namen nennen. Ich greife mal zwei raus. Ich bin gespannt auf Sarah Elena Müller. Das ist eine Schweizer Autorin, die auch mit Musik arbeitet, als Performerin auftritt, 1990 geboren. Und im vergangenen Jahr, da ist ihr Debütroman erschienen, Bild ohne Mädchen. Der war gleich für den Schweizer Buchpreis nominiert. Und das ist ein im besten Sinne inhaltlich und ästhetisch irritierender und ja verstörender Roman, der sich an das Thema Pädophilie heranwagt. Und eingeladen nach Klagenfurt ist auch Olivia Wenzel. Ihr Debütroman, 1000 Serpentinen Angst heißt der, der ist 2020 erschienen und hat damals vollkommen zu Recht sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Es ist ein Roman, der nicht einfach nur verschiedene Formen von Ausgrenzung und Marginalisierung zum Thema macht, sondern der auch eine sehr überzeugende und eigenwillige stilistische Form dafür gefunden hat. Das sind also zwei von 14 Namen, deren Texte ich mit Spannung erwarte.
Von den anderen werden wir in den nächsten Tagen noch hören. Die Eröffnungsrede heute Abend, die hält Ferdinand von Schmalz, der selbst Bachmann-Preisträger ist. 2017 hat er den Wettbewerb gewonnen. Man kennt ihn vor allem für seine Theaterstücke. Und du hörst ihn nachher eben live im ORF-Theater mit seiner Rede zur Literatur, die einen ja ziemlich skurrilen Titel hat. Hoppla, die Leberwurst. Was vermutest du denn, wird uns da erwarten?
Du hast recht, Joachim. Der Titel ist wirklich skurril, aber wenn man die Theatertexte von Ferdinand Schmalz kennt oder auch seinen Roman Mein Lieblingstier heißt Winter, mit einem Ausschnitt eben hat er den Bachmann-Preis vor 7 Jahren selbst gewonnen, dann weiß man, dass der einerseits einen Sinn hat für herrlich bösen Humor, mitunter auch für Nonsens, und dass dahinter aber auch eben eine Reflexion von gesellschaftspolitisch Abgründigen stattfindet. Und insofern erhoffe ich mir natürlich heute eine politische Rede. Und es wäre ja auch, wenn man auf die jüngsten Wahlen schaut, gesamteuropäisch, aber auch auf die Abstimmungen, gerade in Österreich bei den Europawahlen, dann ist das bitter nötig und hat natürlich auch in Klagenfurt eine Tradition, so eine politische Eröffnungsrede. Und das vielleicht noch als Fußnote. Ferdinand Schmalz, der hat auch, scheint mir, so ein gewisses Faible für Kulinarisches. Wer sich eben an diesen Text aus dem Jahr 2017 erinnert, mit dem Ferdinand Schmalz den Bachmann-Preis gewonnen hat, dann wird der oder die vielleicht noch im Ohr haben, dass es darin nicht nur um einen Tiefkühlkostlieferanten ging, sondern dass Schmalz in seiner Lesung auch immer wieder wirklich lustvoll das Wort Rehragout intonierte, muss man wirklich sagen. Und insofern ist der Leberwursttitel vielleicht gar nicht so überraschend.
Die Jury beim Bachmann-Preis, die diskutiert ja immer öffentlich, direkt nach der Lesung in Anwesenheit des Autors oder der Autorin. Und wie die Jury das macht, da ist immer viel diskutiert worden. In diesem Jahr wird es aber bestimmt besonders unter die Lupe genommen werden, nach den großen Debatten nämlich, die es dazu in der Zeit gegeben hat, rund um die Auswahlkriterien, die Jurys anlegen, so der Vorwurf von Quoten oder Klüngelei kam da auf. Das kann bei der Transparenz in Klagenfurt eigentlich nicht passieren. Oder wie siehst du das, Wiebke?
Ja, du hast vollkommen recht. Diese öffentliche Diskussion in Klagenfurt vor Publikum und vor den Verfasserinnen und Verfassern selbst, das sorgt für Transparenz einerseits, zum anderen, und das ist mir fast noch wichtiger, führt diese besondere Diskussionssituation dazu, dass die Kritikerinnen und Kritiker sich in der Regel noch einmal in anderer Weise darauf besinnen, dass sie nicht einfach nur über einen Text urteilen, sondern natürlich auch über diejenigen, die dieses Stück Literatur erdacht, geschrieben und daran gearbeitet haben. Und das führt in den meisten Fällen zu einer, und jetzt verwende ich ein Wort, das manche für etwas altmodisch halten werden, das führt zu einer respektvollen Diskussion. Und die große Kunst ist eben, so eine Diskussion, so eine respektvolle Diskussion eben dennoch kritisch und polarisierend zu führen. Und das sage ich mit Blick auf die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt immer wieder gern. Das kann als kleine Schule auch für das gesamtgesellschaftliche Gespräch ja nur zuträglich sein.
Danke dir. Unsere Wiebke Poromka auf dem Weg nach Klagenfurt. Gute Fahrt und schöne Zeit.
Danke dir.
In den nächsten Tagen hören wir mehr von dir.